August 1992 kam es zu pogromartigen Übergriffen auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus-Sachsendorf. In einem Projekt im Masterstudiengang Soziale Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg haben wir uns mit den Ereignissen und mit rechter Gewalt in den 90er Jahren beschäftigt.
In dieser Podcast-Reihe beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven und schauen auf verschiedene Arten der Betroffenheit von rechter Gewalt. Dabei geht es auch um gesamtgesellschaftliche Hintergründe und Leerstellen.
Wir wollen aufarbeiten, zuhören und erinnern. Wen damals kaum jemand im Blick hatte, waren die Leute, die selbst dort gewohnt haben oder wohnen mussten. Das sagte uns einer unserer Interviewpartner und meinte damit die Menschen, die 1992 zur Zeit der pogromartigen Übergriffe in der Unterkunft für Asylsuchende gewohnt haben. Und es scheint zu stimmen. Bis heute sind die betroffenen Perspektiven weitgehend unsichtbar. Wir haben niemanden ausfindig machen können, der damals in der Unterkunft gelebt hat. Bis heute erinnert im Stadtgeschehen nichts daran, was damals passiert ist. Wir können hier keine abschließenden Antworten darauf finden, warum das so ist. Was wir tun können, ist, Hypothesen aufzustellen und fachlich auf das Große und Ganze zu schauen. Das tun wir in dieser sechsten und letzten Podcast-Folge unserer Reihe. Mein Name ist Johanna Schiffner und in dieser Folge geht es um Erinnerungskultur in Bezug auf rechte und rassistische Gewalt. Man kann nicht über etwas sprechen, wenn man es gar nicht wahrnimmt. Das hörten wir von einer unserer Interviewpartnerinnen auf die Frage, warum über die pogromartigen Ausschreitungen in Cottbus-Sachsendorf so wenig gesprochen wurde. Das Nichtwahrnehmen rechter Gewalt war und ist dabei ein Privileg von Menschen, die sich in ihrem täglichen Leben zunächst nicht davon betroffen fühlen und zur Dominanzgesellschaft gehören. Solange sie sich nicht offen politisch positionieren, können sie sich im öffentlichen Raum bewegen, ohne der Gefahr rassistischer, menschenfeindlicher Anfeindungen ausgesetzt zu sein. Dieses Privileg kann aber schnell verloren sein, wenn demokratische Grundstrukturen zunehmend durch rechte Einflussnahmen geschwächt werden. In der Podcast-Folge 3 hat euch Simone Klempke schon mehr zu diesem Wahrnehmungsdefizit und dem Begriff der Dominanzkultur erzählt. Hört gerne nochmal rein. Um rechte Gewalt und was diese mit Betroffenen macht, besser zu verstehen, muss man über die individuelle Ebene hinaus auf das große Ganze schauen. Es sind immer gesamtgesellschaftliche Strukturen, die rechte und rassistische Gewalt überhaupt ermöglichen und es nicht schaffen, potenzielle Betroffenengruppen zu schützen. Das hat vor allem etwas mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, in der sich die fehlende Aufarbeitung von Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus wie eine Kontinuitätslinie von der Zeit des Nationalsozialismus bis in die heutige Zeit zieht. Der Diskurs um Erinnerungskultur und den Aufarbeitungsprozess rechter Gewalt ist also nicht ohne diese geschichtliche Kontinuität zu denken, die in allen gesellschaftlichen Strukturen sichtbar wird. Deutlich wird das beispielsweise, wenn der rechtsextreme und rassistische Hintergrund von Straftaten nicht benannt wird, weder in der medialen Darstellung noch auf der Ebene der Justiz. In sehr vielen Fällen ist aber genau das passiert. Teilweise wurde schon damit begonnen, alte Fälle nochmal zu begutachten und sie schließlich auch als rechte Gewalttaten einzuordnen. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Wenn euch das Thema interessiert, kann ich den True Crime Podcast Schwarz-Rot-Blut von Cosmo empfehlen, der sich mit genau solchen Fällen beschäftigt. Ihr findet den Link in den Shownotes. Im Kontext von Aufarbeitungs- und Erinnerungsprozessen ist auch immer die Rolle politischer Akteure zu beachten. Wie wird auf rechte Gewalttaten reagiert? Erfolgt eine öffentliche Solidarisierung mit Betroffenen, Überlebenden und Hinterbliebenen? Wird Rassismus als Tatmotiv benannt? Werden Unterstützungsleistungen und Ressourcen zur Verfügung gestellt? Gibt es Gedenkorte, die Betroffene nach ihren Vorstellungen gestalten können? All das macht einen Unterschied. Von Bedeutung ist auch, wie in Medien über rechte Gewalttaten berichtet wird. Problematisch wird es zum Beispiel, wenn in der Berichterstattung der Fokus auf die Täter statt auf die Betroffenen gelegt wird, wie das auch in Cottbus nach den pogromartigen Übergriffen der Fall war. Oft bleibt dabei die politische Dimension von Fällen unerwähnt oder wird bagatellisiert. Auch die sprachliche Reproduktion von Rassismen und stigmatisierenden Zuschreibungen lässt sich in Medienberichten über Fälle mit rechtsextremem Hintergrund finden. Welche Folgen das haben kann, zeigt zum Beispiel der NSU-Komplex. Der folgende Einspieler erläutert nochmal die Hintergründe.
In den Jahren 2000 bis 2007 ermordete der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, NSU, 10 Menschen. Bei weiteren Anschlägen wurden zahlreiche Menschen teilweise schwer verletzt. Die Selbstenttarnung der extrem rechten Terrorzelle erfolgte 2011. Zuvor hatten die Behörden jahrelang im Umfeld der Betroffenen nach den Täterinnen gesucht und dabei Opfer und Angehörige kriminalisiert. Auch die mediale Berichterstattung trug unter anderem mit der Benutzung des Begriffs Dönermorde zu einer Stigmatisierung der Betroffenen und zu einer Reproduktion rassistischer Vorurteile bei. Der rechtsterroristische Hintergrund der Taten wurde zunächst nicht gesehen. Stattdessen wurden die Tathintergründe von der Polizei im sozialen, familiären und gewerblichen Umfeld der Opfer gesucht. Die politische Dimension der Mordserie wurde jahrelang verkannt und ignoriert. Der NSU-Komplex ist ein Kristallisationspunkt, der ein strukturelles Versagen auf Ebenen von Polizei, Behörden, Medien, Politik und Gesellschaft im Hinblick auf die Aufklärung rechtsextremer Gewalttaten zeigt.
Der NSU-Komplex, Brandanschläge auf Unterkünfte für Asylsuchende, rechtsterroristische Attentate wie in Halle und Hanau. Die Häufung rechtsmotivierter Gewalttaten in den letzten Jahren erinnert viele jüngere Personen mit Migrationsgeschichte an die Welle der Gewalt der 90er Jahre, obwohl sie diese ja gar nicht miterlebt haben. In der Literatur wird das auch als transgenerationale kollektive Gewalterfahrung in den migrantischen Communities beschrieben. Die Verarbeitung und Aufarbeitung dieser transgenerationalen Traumata ist dabei eine Lebensaufgabe von potenziell Betroffenen und stellt eine mehrfache Belastung dar. Sie müssen mit dem Leben in von Rassismus geprägten Strukturen umgehen, das in vielfältiger Weise Benachteiligungen, Einschränkungen und Bedrohungssituationen mit sich bringt. Sie müssen, wenn sie selbst oder Menschen aus ihrem Umfeld oder aus der Community Opfer von Gewalt wurden, einen Umgang damit finden und diese Erfahrungen verarbeiten. Und sie sind mit dem Kampf um ihre Rechte, um das Erinnern und Gesehenwerden konfrontiert. Hierbei ist es wichtig zu betonen, dass Betroffene und Hinterbliebene selbst die Herrschaft über das Gedenken haben. Sie haben das Recht zu erinnern, aber auch zu vergessen. Es muss jederzeit respektiert werden, wenn Personen nicht über ihre Erlebnisse sprechen möchten. Denn dafür braucht es Kraft und Ressourcen, die nicht jeder hat. Aufarbeitungs- und Erinnerungsprozesse passieren nicht einfach so, sondern erfolgen meist selbstorganisiert aus betroffenen Gruppen heraus. Diese schließen sich zusammen, kritisieren Missstände, fordern Rechte ein und regen gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse an. Das kann zum Beispiel über Demokratie- und Bildungsarbeit oder politischen Aktivismus erfolgen. Dafür braucht es Räume, Möglichkeiten zur Vernetzung untereinander, Plattformen in den Medien und Ressourcen, um Erinnerungsorte zu schaffen und Projekte zu initiieren. Die Vernetzung untereinander und auch die Zusammenarbeit verschiedener betroffenen Gruppen ist dabei wichtig, um Ressourcen zu bündeln und in eine handlungsmächtigere Position zu kommen. Betroffenen Gruppen zu unterstützen, Solidarität zu zeigen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ist dabei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Denn der Aktivismus von betroffenen Gruppen ist wichtiger Bestandteil von Veränderungsprozessen, die für die Entwicklung und den Erhalt demokratischer Strukturen sorgen. Rechte Gewalt geht alle etwas an. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Forderungen von Betroffenen zu hören und Strukturen bis in staatliche Institutionen hinein zu verändern. An dieser Stelle möchte ich auf einen Podcast verweisen, der sich dem Erinnern an rechte Gewalt widmet. Fabian Fürche und Tanja Thomas, die seit langer Zeit zu diesem Thema forschen, sprechen in Doing Memory mit Mitgliedern von betroffenen Initiativen, Hinterbliebenen und Überlebenden rechter Gewalt und mit Menschen, die sich solidarisch zeigen. Hört euch den Podcast gern selbst an, er ist in den Shownotes verlinkt. Die letzten Minuten dieser Folge möchte ich nochmal nutzen, um ein paar betroffenen Initiativen vorzustellen, die Beispiele für eine selbstbestimmte, emanzipatorische und solidarische Gedenkpraxis sind und die Bedeutung des Erinnerns nochmal deutlich machen. In den Shownotes findet ihr jeweils die Links zu den Initiativen und weitere Informationen. Musik
Möllner Rede im Exil ist eine Gedenkveranstaltung, die sich kritisch mit dem offiziellen Gedenken der Stadt Mölln an den rassistischen Brandanschlag vom 23.11.1992, bei dem drei Menschen der Familie Aslan ums Leben kamen, auseinandersetzt. Der Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 besteht aus Überlebenden und Freundinnen der Familie Aslan und verbundenen Personen aus anderen Gedenkinitiativen. Die Möllner Rede im Exil findet seit 2013 in unterschiedlichen Städten statt. Im Vordergrund steht vor allem die Betroffenenperspektive und die Verbundenheit verschiedener Betroffenengruppen rechter und rassistischer Gewalt. Somit wird eine solidarische und emanzipatorische Erinnerungspraxis geschaffen.
Das bundesweite Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen besteht seit 2014 aus zahlreichen Initiativen, die sich mit dem NSU-Komplex und seiner Eingebundenheit in gesellschaftliche Strukturen beschäftigen. Beim Tribunal in Köln im Mai 2017 klagt das Aktionsbündnis strukturellen Rassismus an und fordert eine lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes. Im Rahmen der Initiative entstand eine umfangreiche Anklageschrift gegen AkteurInnen des NSU-Komplex mitsamt dessen institutioneller Einbettung. Die Initiative stellt insbesondere die Betroffenen und Angehörigen mit ihren Forderungen, Ängsten, Bedürfnissen und individuellen Geschichten in den Vordergrund.
Am 19. Februar 2020 wurden 9 Menschen mit Migrationsgeschichte Opfer eines rechtsextremen Gewalttäters in Hanau. Dieser suchte gezielt Orte auf, die von migrantisierten Jugendlichen besucht wurden. Angehörige und Unterstützerinnen gründeten in Reaktion auf den rechtsextremen Terrorakt die Initiative 19. Februar. Dabei klagen sie das strukturelle Versagen von Polizei, Justiz, Politik und Medien im Rahmen des Attentats an. Gefordert wird eine lückenlose Aufklärung der Tat sowie politische Konsequenzen und direkte Unterstützungen für Angehörige und Überlebende. Ziel der Initiative ist es zudem, Räume für migrantisierte Menschen zu eröffnen, um über ihre Erfahrungen und Ängste in Bezug auf die Tat, aber auch rassistische Gewalt und Alltagsdiskriminierung zu sprechen. Niemand soll mit dem Ereignis allein bleiben müssen. Es gibt zudem auch einen Spotify-Podcast über das rechtsextreme Attentat in Hanau, bei dem auch Angehörige und Überlebende mitgewirkt haben und zu Wort kommen. Dieser heißt 19220 und in ihm wird die Tat aus verschiedenen Perspektiven rekonstruiert. Es wird der Frage auf den Grund gegangen, wie so etwas passieren konnte und ob es möglich gewesen wäre, die Tat zu verhindern.
Am 13.02.2013, 14 Jahre nach dem Tod von Farid Gwendul, wurde die Website Reguben ins Leben gerufen. In der 5. Folge haben wir euch den Fall erzählt, hört gern nochmal nach. Auch Alexandra, die damals die Anlaufstelle für Opfer rechter Gewalt in Cottbus gegründet hat und sich bis heute stark für die Aufarbeitung und Erinnerung an den Fall einsetzt, hat an diesem Projekt mitgewirkt. Über ein Jahr wurden auf der Website fortlaufend Kommentare, Reportagen, Analysen, Interviews, Filme und Bilder veröffentlicht, die die kollektive Erinnerung an den Tod Farid Gwenduls sowie die heutige soziale und politische Stimmung thematisieren. Und wie sieht das in Cottbus aus? Den ersten Schritt zur Aufarbeitung der pogromartigen Übergriffe hatte damals die Initiative Cottbus 92 gemacht. Der Fokus wurde dabei darauf gelegt, betroffenen Perspektiven in den Vordergrund zu rücken und die gesellschaftlichen Verhältnisse der 90er sichtbar zu machen. Unter anderem wurde zum 30. Jahrestag der Übergriffe eine Gedenkveranstaltung organisiert. Mit unserem Projekt wollten wir daran anknüpfen und ebenfalls einen kleinen Beitrag zum Erinnern und Aufarbeiten leisten. Trotzdem bleiben viele Leerstellen und Fragen offen. Um diese zu bearbeiten, braucht es Engagement und eine starke demokratische Zivilgesellschaft. Denn Erinnern ist eine gesamtgesellschaftliche Pflicht, für die alle Verantwortung tragen. Mit diesen Worten möchte ich unsere Podcast-Reihe zu den pogromartigen Ausschreitungen in Cottbus-Sachsendorf 1992 beenden. Wir haben an gegebenen Stellen immer mal wieder auf die Shownotes verwiesen. Darin findet ihr ganz viele weiterführende Materialien und Quellen zu den verschiedenen Themen, wenn ihr vielleicht noch mal etwas genauer nachlesen oder mehr erfahren wollt. Wir danken allen Menschen, die wir im Rahmen unseres Projektes interviewen durften und die ihre Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erinnerungen so offen mit uns geteilt haben. Wir danken zudem allen Personen, die dieses Projekt fachlich begleitet haben und allen, die uns in der stilistischen und technischen Umsetzung der Podcast-Reihe unterstützt haben.